Hallo und herzlich willkommen zur Episode 122 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick eventuell zunächst ein wenig trocken klingen könnte, das sich dann aber, ich verspreche es, als ein faszinierender Blick ins Herz künstlerischer Arbeit entpuppt. Das Werkverzeichnis. Bei mir zu Besuch war die Papierkünstlerin Angela Gleitzer. Also bei mir im Tonstudio, also ich meine digital zugeschaltet. Vielleicht kennst du ihre traumschönen Papierarbeiten schon. Sie macht sie kleinformatig und berühmt geworden sind natürlich die großformatigen und lichtdurchfluteten Arbeiten, die in Museen und Galerien auf der ganzen Welt zu sehen sind. Wenn du das noch nicht kennst, dann stoppe hier einmal kurz, wirklich, und schau auf ihre Webseite gleitzer.de. Das wird geschrieben gleitzer.de. Was du da allein auf der Startseite siehst, was da so durchläuft, in unter einer Minute kriegst du einen wirklich tollen Blick davon, was unserem Gespräch hier zugrunde liegt, und die Kunst ist einfach gigantisch. Außerdem spreche ich mit Sasa Handen, die Angela seit Jahren begleitet. Sie ist ihre Atelierleitung und gemeinsam haben die beiden über viele Jahre an inzwischen schon zwei Werkverzeichnissen von Angela Gleitzer gearbeitet. Das neue Werkverzeichnis ist gerade im vergangenen Jahr erschienen als ein Katalog Raisonné. Das bedeutet also in Form eines wissenschaftlich fundierten Werkverzeichnisses, das nicht nur alle Arbeiten erfasst und aufzählt, sondern sie auch authentifiziert, dokumentiert und vor allem in einen größeren Kontext stellt. Die beiden nehmen uns zusammen mit auf eine Reise hinter die Kulissen dieses Projekts oder auch dieses Knochenjobs, wie Sasa an einer Stelle sagt, das logistische Präzision erforderte und aber auch vor allem kreative Begeisterung. Es geht in die ersten Anfänge bis zu der Herausforderung, die weltweit verstreuten Werke zu finden, Galerien zu koordinieren und so weiter. Ihr erfahrt, warum es so wichtig ist, so früh wie möglich ein Werkverzeichnis zu erstellen, welche emotionalen Momente dabei entstehen können und wie der Prozess nicht nur Ordnung ins Chaos bringt, sondern auch Inspiration für neue Arbeiten liefert. Das fand ich super spannend. Außerdem sprechen sie über erstaunliche Entdeckungen, die sich beim Dokumentieren ergeben, über die Rolle von Fotografie und digitalen Datenbanken und wie man durch solche Strukturen die eigene Kunst langfristig sichert und für alle einordnet. Aber das ist noch längst nicht alles. Die beiden lassen uns wirklich hinter die Kulissen schauen und berichten von ungewöhnlichen spielerischen Aktionen, extremen Aktionen, um Arbeiten richtig in Szene zu setzen, von kreativen Herausforderungen bei Großprojekten und davon, wie Begeisterung, Leidenschaft und eine offene Fehlerkultur den gesamten Prozess prägen. Wer sich also fragt, wie man als Künstlerin oder Künstler Ordnung, Dokumentation und kreative Freiheit sinnvoll verbindet, bekommt hier einen faszinierenden und wirklich tiefen Einblick. Eingestiegen in das Gespräch bin ich mit der Frage, wie denn so eine in der Kunstwelt doch recht ungewöhnliche Zusammenarbeit ganz konkret begonnen hat. Wie haben die beiden sich kennengelernt und wer hat welchen ersten Schritt gemacht? Begonnen zu antworten hat da zunächst Sasa Handen.
Ich kannte die Arbeit von Angela Gleitzer schon ganz lange, von Messebesuchen, aus Publikationen. Eine davon habe ich mir auch gekauft. Und dann habe ich die eine Publikation, die ich hatte, dem Papierkurator vom Folkwang Museum in Essen gegeben, als er bei mir in der Sammlung war, weil ich dachte, das ist so eine originelle Position. Ich möchte, dass die dort in Essen wahrgenommen wird. Und dann war ich auf der Art Cologne und fahre die Treppe hoch und links oben eine riesige Arbeit von der Angela und unten drunter steht sie selbst. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Grüß Gott, Frau Gleitzer, ich bin Sasa Handen. Ich habe das Einzige, was ich von Ihnen hatte, weggegeben. Und ich wünschte, Sie würden mich besuchen und mir ein Ersatzexemplar von diesem Buch mitbringen. Und das hat sie gemacht. Und dann sind wir so ein bisschen in der Kunst rumgelaufen. Und dann war klar, wir sind das Team der Zukunft. Und dann haben wir angefangen. Und das ist 15 Jahre her.
Das geht mir zu schnell. Wie habt ihr denn gemerkt, dass ihr das Team der Zukunft seid? Was hat sich denn da ergeben, vielleicht zwischen den Zeilen, aber auch ganz handfest?
Die Sache ist die, ich bin ja gelernte Rechtsanwältin und gerichtsbeeidete Kunstsachverständige. Also ich bewerte Kunst. Das Wort bewerten hat ja einen ziemlich schlechten Ruf. Das klingt ja immer auch nach Abwerten. Und ich hatte große Sehnsucht danach, etwas zu tun, was rundherum produktiv ist, was positiv ist. Und ich hatte Agenturerfahrung. Ich habe schon für ganz unterschiedliche, auch berühmte Künstler und Künstlerinnen vorher gearbeitet und Kunst am Bauprojekte verwirklicht. Eine Jugendsünde von mir ist diese Euroskulptur in Frankfurt, das am meisten fotografierte Objekt in Frankfurt am Main und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, es heißt immer, die Sachverständigen machen so negatives Zeug und ich möchte in einem Atelier zeigen, wie man es richtig macht. Ein Best-Practice-Atelier, sodass nicht alle immer sagen, das geht nicht. Und den am häufigsten gehörten Vorwurf, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass das Größenwahnsinn sei. Größenwahnsinn ist alles, was nicht klappt. Wenn es klappt, heißt es hinterher Erfolg und dann will keiner zitiert werden mit dem Größenwahnsinn. Diese Erfahrung haben wir über die Jahre sehr häufig gemacht. Und das Werk von der Angela erschien für mich besonders geeignet, weil es eigenständig ist. Natürlich gibt es Anklänge in der Kunstgeschichte, Leute haben schon mal was mit Papier gemacht, haha, keine Überraschung, aber nicht das. Und das Werk war so vielfältig in seiner Einzigartigkeit, dass für mich klar war, das ist mein Mädchen. Und später hieß es öfter mal, ob wir uns eigentlich mal streiten oder was, ob wir nicht unterschiedliche Ansichten haben. Und die Wahrheit ist, jeder macht seinen Job, die Angela macht ihre Kunst und ich mache das drumherum. Und wir haben eigentlich gar keine Schnittmenge. Das ist ein Vertrauensverhältnis, wie man sich das vor 100 Jahren von einem Galeristen gewünscht hätte. Das sind ja so die Idealvorstellungen. Die Kahnweilers und so weiter der Vorgeschichte der Galerienszene. Und wir machen das im Kleinen. Das ist unser Konzept.
Das heißt, es fing alles so ein bisschen an wie so ein Experiment. Angela, wusstest du das von Anfang an, dass du ein Experiment bist? Und auch, du hast ja sicherlich andere Ziele im Kopf gehabt. Was war denn für dich so der Grund, gleich oder schneller Ja zu sagen zu dieser Zusammenarbeit, die ja doch sehr besonders ist?
Ja, die ist sehr besonders, vor allen Dingen ausgefallen, da so ungewohnt. We also wenige Künstlerinnen und Künstler suchen auch diese Art der engen Zusammenarbeit. Und für mich war damals einfach auch entscheidend, dass ich das Gefühl hatte, wir sind beide genauso leidenschaftlich in unserem Metier unterwegs. Und das ist natürlich die ideale Ergänzung. Also ich mache meine Arbeit genauso leidenschaftlich wie Sasa ihre und wir haben dann sehr schnell einfach das Gefühl gehabt, dass wir da sehr gut zusammenpassen und harmonieren. Insofern, dass wir uns, wie Sasa eben schon gesagt hat, eigentlich nicht groß auf den Füßen stehen. Jeder hat seine Aufgabe, jede hat ihre Aufgabe und hat auch einfach Lust, die mit vollem Elan auszufüllen.
Das fühlt sich für mich ziemlich ideal an, weil gerade auch als Künstlerin hat man ja nun auch nicht so die große Lust auf diese ganze Papierarbeit und Werbung und Zeigen und Öffentlichkeitsarbeit und was da alles ist. Und dadurch, dass man die Kunst macht und das andere eben hinten runterfällt, oder aber wenn man sich in diese Öffentlichkeitsarbeit reinarbeitet, dann kommt die Kunst zu kurz. Es ist so großartig, jemanden zu haben, die sich da auskennt, die da die Zeit hat, die den Schwerpunkt hat und natürlich auch deine Arbeit so gut kennt, dass sie da immer springen kann und sagt, hier, wir machen mal das und das und wir gehen mal da in die Richtung. Das klingt super ideal. Beide nicken übrigens.
Beide nicken. Ja, das ist super ideal. Und weil du gerade gesagt hast, für die Papierarbeit hat man nicht so viel Lust. Genau, es gibt Papierarbeit, auf die habe ich große Lust. Und die andere habe ich keine große Lust. Und idealerweise hat Sasa da für den anderen Papierkram eine große Hingabe. Und ja, wunderbarerweise haben wir dieses Experiment gemeinsam gestartet. Ich glaube, wir hatten beide das Gefühl, dass wir experimentieren damit. Und wir jonglieren bis heute.
Das ist witzig, dass Papierarbeit bei dir so eine doppelte Bedeutung kriegt. Aber dann kommen wir gleich zu einer Frage, die ich lange, lange im Kopf habe. Du hast Bildhauerei studiert. Du hast angefangen mit Holz und Metall zu arbeiten. Und hast du damals schon das Gefühl gehabt, boah, das ist es? Oder hast du damals irgendwie das Gefühl gehabt, ah, da fehlt noch was, da muss noch irgendwas anderes sein. Ich frage das nämlich aus ganz egoistischen Gründen. Ich habe früher mit Stein gearbeitet und da hatte ich dieses Gefühl, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, das ist es. Und habe das so genossen und arbeite heutzutage komplett anders, total anders und habe aber jetzt das Gefühl, das ist es jetzt wirklich. Ging dir das ähnlich oder fehlte da früher was?
Also da fehlte nie irgendwas, sondern ich empfinde meine ganze künstlerische Reise eigentlich als wirklich Reise. Und es geht ja immer weiter. Und dieses Weiterentwickeln ist ja eigentlich auch ein großer Teil der künstlerischen Arbeit. Und als ich mit schweren Materialien gearbeitet habe, habe ich genau, wie du eben schilderst, dieses Gefühl gehabt, boah, das ist es. Ist ja wunderbar. Und ich habe mit Papier angefangen, zunächst erstmal, um Entwürfe zu machen für Holzskulpturen und Stahlskulpturen und habe dann mit Erstaunen festgestellt, wie skulptural dieses Material wirkt. Und eigentlich gab es dann einfach diese Phase, die Übergangsphase. Und das hat ganz viel mit unserem Wissen zu tun, was Materialien angeht. Und ich habe immer versucht, schweren Materialien eine Leichtigkeit zu geben und festgestellt, dass wir aber wissen, dass ein Baumstamm schwer ist. Und dieses Wissen bekomme ich nicht aus irgendwem, du weißt, ein Baumstamm ist schwer, der kann machen, was er will, der bleibt schwer. Aber wir wissen auch, ein Blatt Papier ist leicht. Und dann mache ich etwas, was man gar nicht erwartet mit diesem Blatt. Und ich habe eigentlich diese Umkehrung gefunden und das war eine große Befreiung für mich. Und dann hatte ich das Gefühl, die Reise geht weiter.
Du hast diese Arbeiten Terforation genannt und ich habe dieses Wort erst gehört, bevor ich es gelesen habe und ich dachte, es ist aus dem Englischen to tear, reißen und Perforation, eben ein Loch da reinreißen und habe dann erst später gemerkt, dass du es verbunden hast durch ter, also die Erde. Und Perforation. Und mich interessiert, wie du dazu gekommen bist. Hast du diese Verbindung zur Erde gespürt beim Arbeiten? Ist es etwas, was du gesehen hast? Oder ja, nimm mich da mal mit.
Also zunächst meine Arbeiten sind ja abstrakt und deswegen gefällt es mir auch sehr gut, wenn sie relativ abstrakte Titel haben, unter denen wir uns nicht sofort was ganz Konkretes vorstellen. Und trotzdem geben die Serientitel immer irgendeinen kleinen Hinweis. Und dann hat eine Serie einen Titel und manchmal verselbstständigt die sich dann auch. Und Terforation kommt eben aus der Verbindung Terra und Perforation. Und die erste Terforation, also die Erfindung der Terforation, war ja zunächst erstmal als Modell. Die erste große Terforation war 18 Meter lang, die Bögen 2,50 Meter mal 1,30 Meter, also riesig, riesig. Und im kleinen Modell erschien es mir tendenziell vielleicht erdig. Und als es dann da 18 Meter lang hing und schwebte in einer riesigen Halle, dann gibt es natürlich ganz neue Eindrücke, wie verändert die Arbeit sich durch das Licht und so weiter. Und so gesehen finde ich den Titel sehr verbindend mit dieser Serie. Aber ich sehe da so viel mehr als jetzt nur in Anführungsstrichen Erde.
Und der Titel bezieht sich natürlich auch auf Terra Incognita. Die Angela hat ja eben von einer Reise gesprochen. Und alle Reisen gehen ins Unbekannte. Und das ist, was interessiert, der Blick ins Unbekannte.
Du sitzt ja auch tatsächlich, Sasa, unter einer Arbeit, die gemacht wurde für den Raum, in dem du dich gerade befindest, in deinem Privathaus. Ich stelle mal eine ganz praktische Frage, die mich auch schon lange bewegt. Papier ist empfindlich. Museen können immer die Luftfeuchtigkeit gleichhalten, die Temperaturen gleichhalten. In Privaträumen ist das nicht so der Fall. Es ist mal feuchter die Luft im Sommer oder im Herbst, mal weniger. Und dann gibt es auch das Thema Staub und Spinnweben. Wie geht sowas im privaten Raum oder überhaupt?
Also als Sachverständige sei dazu gesagt, also als Sachverständige für zeitgenössische bildende Kunst sei dazu gesagt, Papier ist für die Ewigkeit. Deswegen war ich froh, dass die Angela eine Ausstellung hatte im Gutenberg-Museum. Da kam genau diese Frage und keine 20 Meter weiter lag das Buch 500 Jahre alt.
Da muss ich unterbrechen. Ich meinte nicht, dass es verfällt oder sich auflöst, aber es fängt an, sich zu wellen. Es fängt an, Dellen zu kriegen. Vielleicht auch die Farbe zu ändern im Laufe der Jahre.
Das hängt von der Qualität ab. Und hier haben wir es mit einer hohen Papierqualität zu tun, sodass UV-Strahlung nicht das Problem ist. Bei aller anderen Kunst, mit der ich sachverständig zu tun habe, sieht die Welt ganz anders aus. Der Hauptvorteil, deswegen hat die Angela zurzeit auch noch mal eine Erfolgskurve, die auf eine andere Art und Weise steil geworden ist wegen Sustainability-Gedanken. Sie gewinnt jetzt Kunst am Bauprojekte, weil Architekten sich dem Sustainability-Gedanken verschreiben müssen, weil das erwartet wird. Und da das Papier nicht bemalt ist oder sonst wie mit anderen Materialien in Verbindung gebracht wird, die ihrerseits ungünstige Koalitionen eingehen, sind die Arbeiten wirklich erstaunlich haltbar, viel haltbarer als andere Kunst. Und auch diese Eigenschaft macht die Arbeiten für mich so spannend. Das ist leicht abzustauben mit Luft. Wir haben ja auch wenig Angriffsfläche. Also die Arbeiten können beispielhaft geföhnt werden, wenn der Staub weg muss. Und wenn es so gar keinen Frieden gibt in den Diskussionen über die Arbeit, sage ich, im Grunde kann man alles damit machen, solange man nicht darunter frittiert. Also Fett ist kein guter Companion, aber das würde eine Leinwand auch nicht mögen. Und im Verhältnis zu anderen Arbeiten, Arbeiten auf Papier, Fotos, irgendwas, ist es wirklich beständig. Und das ist ja auch der Witz an der Arbeit. Papier ist leicht und schwer, empfindlich und belastbar und fragil und beständig. Also alles an dieser Arbeit ist ein gutes Konzept. Und ein überraschendes Konzept. Also, dass du fragst, daran sieht man ja, dass man sich Gedanken darüber macht. Andere Leute kaufen sich eine Collage, die mit billigem Klebstoff zusammen gemauschelt ist, in einem Rahmen, der nicht UV-beständig ist und auf dem Passepartout, das nicht UV-beständig ist. Und dann wundern sich die Leute, dass das Zeug nach nichts mehr aussieht nach kürzester Zeit. Und bei der Angela wird drüber nachgedacht. Und das ist ein Zeichen, dass man sich mit der Arbeit auseinandersetzt und dass man überrascht ist. Aber man stellt nicht in Frage, was man sonst zu Hause im Lager rumstehen hat.
Aber man ist ja wirklich auch überrascht durch diesen Effekt, diese Papiere, wenn sie gerissen sind. Ich meine, Leute, wenn ihr die Kunst noch nicht kennt, dann stoppt jetzt spätestens und schaut es euch an, weil Papier reißen und Papier reißen ist nicht dasselbe. Und wenn man die dann in gigantischen Bögen aufhängt, das hat einen atemberaubenden Effekt. Und diese Frage nach dem Abstauben und den Spinnenweben. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich die bekommen habe, weil wir sind ja nun schon länger in Kontakt und wollen dieses Gespräch führen. Und ich habe das hier und da erzählt, mit wem ich demnächst vorhabe zu sprechen. Und diejenigen, die die Kunst kennen von dir, Angela, du glaubst gar nicht, wie oft diese Frage aufkam. Es ist wirklich witzig. Ich habe letztes Mal laut aufgelacht. Ich frage mich aber noch eine andere praktische Sache. Du hast Dinge im Rahmen, du hast Dinge in kleinen Installationen. Viele sind in situ-Installationen, die aber auch nach einer Zeit lang wieder runtergenommen wurden. Ist es dann vorbei? Wird es vernichtet? Wird es recycelt für andere Arbeiten? Oder ist das in einem großen Karton oder 35 großen Kartons und wird aufbewahrt?
Also Arbeiten, die temporäre Installationen sind, das ist eigentlich wirklich auch von Anfang an mit dem Papier immer der Gedanke gewesen, denn meine erste Papierserie Contrarius war eine, die großen Installationen sind nur temporär, die kann ich nicht abnehmen und wieder aufhängen, sondern die waren nur temporär und eben war es noch eine Ausstellung und vielleicht einen Kunstpreis oder ein Stipendium wert und als nächstes ist es fertig, was mache ich damit? Und das war eigentlich damals der Beginn zu denken, darüber nachzudenken, eben ist es noch ein Kunstwerk, danach Altpapier, das ist irgendwie zu weit auseinander. Und dann habe ich begonnen, die Installation abzunehmen und aus dem Installationspapier Bücher, ein Buch zu machen. Sozusagen die Installation als Buch zu archivieren. Und aus dieser Idee ist dann auch die nächste Serienidee entstanden. Denn wenn ich von der Installation zum Buch kommen kann, dann kann ich auch vom Buch wieder zur Installation kommen. Und ich fächere ein Buch im Raum auf und dann bin ich bei Perforation. Und alles, was ich aus den Perforationen herausreiße, ist auch nicht einfach Abfall, sondern wird weiterverarbeitet in die Serie Paperwall. Oder Terblock. Also alle Serien sind ineinander verknüpft, verbunden, untereinander verbunden, auch dadurch, dass das Material immer weiter lebt. Also Installationen, die nur temporär gehängt sind, werden immer daraus entstehen, immer Folgearbeiten. So dass sozusagen die Installation in Form einer anderen Skulptur weiterlebt.
Sind das Dinge, die ihr gemeinsam auch überlegt, dass aus der, es ist ja irgendwann das erste Buch entstanden aus so etwas. Arbeitet ihr da auch inhaltlich gemeinsam und oder auch bei den Titeln oder so? Wie klingt das? Wie klingt jenes? Nein, ich sehe da Sasa mit dem Kopf schütteln.
Nein, dann hätten wir ja eine Schnittmenge. Die Angela macht die Kunst und manchmal erzählt sie mir davon. Ich bin auch bis zum heutigen Tag immer noch überrascht, wie diese In-situ-Geschichten funktionieren. Ich bin ja oft mit dabei auf der Baustelle mit Architekten, mit Museumsdirektoren, die zeigen einen Raum. Und dann sieht man der Angela an, was hinter diesen Augen passiert. Und natürlich stelle ich Mutmaßungen an, was sie damit macht. Es ist nicht meine Aufgabe, dazu eine Meinung zu haben, aber ich sehe, dass sie diese skulpturale Hochbegabung hat. Also sie schaut sich einen Raum an und hinterher passiert da was, was selbst ich nach all den Jahren mir nicht vorstellen kann, wie dieser Denkprozess in ihr funktioniert, wie dieser Umsetzungsprozess funktioniert. Und in einer perfekten Welt wären alle Architekten so, wie die Angela ist, sodass nicht so lächerliche Häuser in die Welt gesetzt werden, die nicht funktionieren, sondern Glück durch die Architektur kommt. Die Arbeiten von der Angela heilen oft fehlgelaufene Architektur und durch ihre Präsenz, durch ihre akustische Wirkung, durch das Hängenbleiben von Blicken und Gedanken. So funktionieren ihre Arbeiten. Also so gesehen sind wir die Nutznießer von Architekten, die nichts können. Und ich bin völlig ausgesöhnt damit, wenn wir irgendwo hinkommen, wo man denkt, ach du liebe Zeit. Und Das Einzige, wo ich beteiligt bin, ist in der Rezeption der Arbeit. Also wenn es darum geht, Texte über die Arbeit zu schreiben oder Ausstellungstitel zu finden, da sehe ich meine Arbeit. Da spreche ich mit Leuten, die schreiben sollen, die sich was ausdenken sollen. Und bei Galerien ist es eben oft so, dass sie auf der Suche sind nach griffigen Ausstellungstiteln, von denen sie meinen, dass es die Leute wahnsinnig lockt. Und die Wahrheit ist, dass die Ausstellungstitel, wie alle wirklich großen Wahrheiten der Welt, aus Popsongs stammen. Also da kommen diese Ideen her. Und weil die Ausstellungstitel so anders sind als die Arbeitstitel der, also als die Seriennamen, sieht man schon, da sind zwei unterschiedliche Leute am Werk. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass die Kunst in sich existiert und dieser kabbalistische Zugang, den die Angela auch zu Wörtern hat, wie diese Seriennamen entstehen, das ist eben auch ein Teil ihrer Kunst, Dinge anders zusammenzusetzen, als wir das gewohnt sind. Das ist ja auch ein Teil der Faszination, der von ihr ausgeht.
Du hast angefangen deine Erklärung, indem du sagtest, wir haben eigentlich keine Schnittmenge. Also wir machen das nicht, weil wir ja eben nebeneinander arbeiten. Und das hattet ihr auch am Anfang beschrieben mit dem, dass ihr gar nicht ins Streiten kommt, denn ihr habt ja jeder ihre fein abgesteckten Bereiche. Jetzt sprechen wir heute aber über das Thema Werkverzeichnis. Und das ist ja nun etwas, von dem ich mir vorstelle, dass sich das total verzahnt auf einmal, eure beiden Bereiche. Wer ist denn als erstes mit dieser Idee um die Ecke gekommen? Hat Angela gesagt, ich brauche da mal ein Werkverzeichnis und habe da weder Zeit noch Lust zu? Oder hat die Sasa gesagt, ich bin Sachverständiger auf diesem Bereich, wir brauchen dringend mal hier ein Werkverzeichnis? Wie war da der Ablauf?
Also, der Ablauf war natürlich, dass Sasa gesagt hat, ein Werkverzeichnis muss her. Das ist sinnvoll für bildende Künstlerinnen und Künstler. Und wie eigentlich fast alle anderen Künstler habe ich gedacht, huch, was soll das denn? Ich kann mir ein Leben ohne Werkverzeichnis heute gar nicht mehr vorstellen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es nicht fester Bestandteil der Lehre ist, dass man als Künstler lernt, sich um sein Werk zu kümmern und es ordentlich zu dokumentieren und auch damit verständlich zu machen oder auch für sich selber sichtbar zu machen. So gesehen bin ich wahnsinnig dankbar für diesen Input damals und das war ja auch der Beginn unserer Arbeit, dass wir sozusagen besprochen haben, dass ich zunächst mal ein Werkverzeichnis anlege und dann haben wir das sozusagen zusammen erarbeitet, wie das alles geht und wie man das sortiert und, und. Also mein Chaos aufgeräumt, das ich natürlich wie alle anderen auch produziert hatte. Und dann haben wir 2013 die erste Fassung des Werkverzeichnisses rausgebracht und jetzt letztes Jahr eben das zweite, also die Fortsetzung, aber nochmals komplettes Werk.
Jetzt hast du angesetzt und hast gesagt, Sasa sagte, wir brauchen hier ein Werkverzeichnis und du hast gesagt, wieso das denn? Brauche ich doch überhaupt nicht. Im nächsten Satz hast du gleich gesagt, heutzutage verstehe ich gar nicht mehr, dass es nicht Teil der Lehre ist. Dazwischen liegen ja ungefähr 180 Grad. Was
Ja.
hat dich denn überzeugt, dass du dich dieser umfangreichen Arbeit, vermute ich einfach mal, dann doch gestellt hast?
Neugierde erstmal. Und die 180-Grad-Wende hat bei mir eigentlich, also die war innerhalb von, weiß nicht, 4 Wochen hingelegt. Ich hatte vorher ehrlich gesagt noch nie von jemandem gehört, dass ich ein Werkverzeichnis für meine Arbeit anlegen könnte. Und ich stelle auch heute aus heutiger Sicht fest, dass viele Künstler das völlig befremdlich finden, das für sich selber zu machen. Und aus heutiger Sicht finde ich befremdlich, dass es so, dass viele Künstler es so wenig für sich in Betracht ziehen. Denn ich sehe den großen Nutzen eines Werkverzeichnisses auch. Und mir ist deswegen, und deswegen sitzen wir ja auch heute hier, umso wichtiger zu sagen, wie schön das auch ist für einen selber und natürlich für alle anderen Begeisterten, die Sammler, Galeristen und, die Teil an diesem künstlerischen Werk haben. wie wichtig das ist.
Meine tiefe Überzeugung ist, dass der Kunstmarkt darunter leidet, also das ganze Kunstgeschehen, das Betriebssystem Kunst, dass die Unterscheidung zwischen sich ernst nehmen und sich wichtig nehmen nicht sauber gemacht wird. Und ein Werkverzeichnis anzulegen, wird von außen oft als Wichtigtuerei wahrgenommen, wenn man selber noch lebt. Und die Idee ist, dass ein Werkverzeichnis von unbekannten Dritten erstellt wird, wenn man selber nicht mehr ist. Und das ist auf sehr vielen Ebenen extrem dämlich. Und wir haben es einfach gemacht, ohne uns reinreden zu lassen, sondern wir haben uns wissenschaftlich vernünftig beraten lassen, wesentlich von der Dr. Petzinger, die damals Chefkuratorin war im Landesmuseum in Wiesbaden und die Werkverzeichniserstellerin ist von Eva Hesse und anderen bedeutenden Positionen, also eine wirkliche Meisterin ihres Fachs. Die hat uns von Anfang an ernst genommen in unserem Bestreben. Und hat das auch sofort gesehen, dass es für einen lebenden Künstler, auch einen Mid-Career-Künstler, also die Angela war ja keine 40, als wir damit angefangen haben, wahnsinnig hilfreich ist, selber zu sehen, wie habe ich mich entwickelt, wo liegen die losen Enden, wo kann ich mich weiterentwickeln, was waren gute Wege, was waren Irrwege, was kann geschehen. Und die Wirkung nach außen, die Verlässlichkeit, was eine Arbeit von der Angela ist, wie man eine Arbeit von Angela aufhängt. Also die Sachverständige mir hat auch schon Baselitz andersrum aufgehängt gesehen in Wohnzimmern. Diese Fragen stellen sich nicht mehr. Wir haben es auch schon erlebt, dass ein Auktionshaus im Katalog eine Arbeit abbilden wollte in der Transportverpackung. Da hat das Werkverzeichnis dann auch Aufklärung geliefert, dass dieser Karton nicht zu der Arbeit gehört. Also es gibt skurrile Lösungen, skurrile Erlebnisse damit. Im Wesentlichen ist es aber so, dass alle, die damit zu tun haben, Nutznießer davon sind. Und natürlich machen wir uns nichts vor, ein 2800 Gramm schweres Buch zu veröffentlichen mit 1650 Arbeiten, mit 1700 Abbildungen, ist soziologisch gesagt eine Bedeutungsgeste. Natürlich ist damit auch gesagt, dass Angela Gleitzer eine etablierte Position ist, nicht wegzudenken ist, nicht nachzumachen ist, sondern das ist ihre Idee, das ist ihre Arbeit und so hat sie sich entwickelt. Man kann die Entwicklung durch das Werkverzeichnis wie in einem Daumenkino kann man durchgehen und sehen, aha, so ist das gegangen. Kein Wunder, dass die Arbeiten so schlau sind, wie die sich entwickelt haben. So muss das laufen. Und in der zweiten Version davon, also nach 10 Jahren, das haben wir uns, als wir das erste Mal erstellt haben, haben wir uns das so vorgenommen, dass wir nach 10 Jahren das wieder machen würden. Natürlich sind wir wahnsinnig viel besser geworden und die Fotos sind besser geworden. Wir haben auch hunderte von Arbeiten neu fotografieren lassen, einfach, dass es gut aussieht. Und wir haben gelernt, bunt zu streichen. Also hier sieht man ja, es gibt auch türkisfarbene und rosafarbene und rote Räume.
Ach
Und
so,
alles, was
Moment.
das.
Bunt zu streichen heißt nicht, ihr habt bunte Fotos gestrichen, sondern macht nur noch
Nein,
schwarz-weiß,
nein, nein. Wir
sondern du
haben,
meinst die Wände bunt
genau,
zu streichen.
die
Verstehe.
Installation der Arbeiten ist stark variant, sodass es auch eine Anleitung gibt für Leute, die sich in eine Gleitzer verlieben, sodass man sich vorstellen kann, wie das wäre, wenn man es mit heimnähme. Und da ist das neue Werkverzeichnis, das dankenswerterweise im Spektor Verlag in Leipzig erschienen ist, die eine wunderbare wissenschaftliche Begleitung machen. Das ist einfach auch eine tolle Verlagsarbeit gewesen. Und auch das ist etwas, was es auf dem Kunstmarkt kaum mehr gibt. Leute schreiben irgendwas, schicken eine Datei irgendwo hin, bezahlen irgendwas und dann wird es halt in dem Verlag veröffentlicht. Und diese tiefe Arbeit, so eine wissenschaftliche, sorgfältige Großtat, das hat uns allen gut getan. Natürlich war das Arbeit in der Sache, aber der Return war schon während der Arbeit fühlbar und sichtbar, wie gut die Verbindung ist mit dieser Arbeit und wie sehr die Kunstwerke bestehen, wie stark die sind, dass man sie in der Massierung auch aushalten kann. Meine Güte, es gibt Künstler, wenn man von denen ein Werkverzeichnis macht, ist es vielleicht auch ein bisschen deprimierend und es sieht so aus, als würde man 1600 Waschbecken nebeneinander abbilden. Und für mich war diese schreckliche Arbeit an dem Werkverzeichnis, im Detail war das wirklich ein Knochenjob. Am Ende ist es wahnsinnig beruhigend, sich einem Werk gewidmet zu haben, das es wert ist.
Dann sind wir schon wieder dabei, wie schön unsere Zusammenarbeit ist. Wenn man sich da nicht gesehen fühlt, dann weiß ich nicht. Und das ist gesehen fühlen ist, glaube ich, auch wirklich eines der Themen. Denn wenn ich mich als Künstlerin selber nicht so wertschätze, dass ich glaube, dass es das wert ist, so viel Arbeit in das Werk selber zu stecken, wie könnte ich erwarten, dass es andere machen sollen? Das ist ja eigentlich auch merkwürdig. Und meistens ist es ja gut, wenn man sozusagen bei sich selber anfängt. Und dann viele, viele wird damit begeistert. Und das Buch ist ja das Ergebnis von einem echten Team. Ja, wie Sasa eben geschildert hat. Verlag, Sasas wissenschaftlichen Texte, Bilder, all die Arbeiten, die da drumherum stehen. Und alle, die beteiligt sind, haben am Ende natürlich noch eine noch viel klarere Vorstellung davon, um was geht es.
Inklusive du selbst wahrscheinlich.
Absolut, ja.
Was hat es für dich verändert? Was an deinem Blick auf deine Kunst ist anders geworden?
Ja, eigentlich das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, einfach wahrzunehmen, dass das eine ganz, ganz lange Reise ist, die niemals endet und immer weitergehen kann. Und ich habe einfach das Gefühl, wie wunderbar, da ist noch lange kein Land in Sicht, sondern wir segeln und segeln und segeln und das ist eine große Freiheit. Ja, ich empfinde das als eine riesige Freiheit und es ist natürlich mit so einem Buch und dann einem solchen, sag ich mal, Prozess im Rücken, segelt sich's auch gut, denn es ist einfach eine große Stabilität, die das gibt.
Stabilität, das.
Ja, also freier Blick in die Zukunft. So, das fühle ich seit dem Buch.
Oh, Wahnsinn.
Ja, und das ist ein ganz starker Punkt.
Das ist ein Aspekt, den ich so nicht erwartet habe, dass es für dich, das alles zu sehen und zu erarbeiten und durchzuarbeiten, eine Perspektive in die Zukunft gibt. Das finde ich sehr spannend. Habt ihr angefangen bei den Metall- und Holzarbeiten, von denen wir vorhin gesprochen haben? Sind die mit aufgenommen worden?
Auf jeden Fall. Also alle Arbeiten, und das ist ja die große Diskussion, die wir als wir vor 15 Jahren angefangen haben, über Werkverzeichnis zu reden. Ich als Künstlerin entscheide, was ein Werk ist. Welches Werk ist für mich so relevant, dass ich sage, dieses Werk gehört zu meinem künstlerischen Statement. Und begonnen, oder das Werkverzeichnis fängt an 1997 mit Stahlarbeiten, dann Holzarbeiten, also Stahl- und Holzarbeiten. Und dann kann man im Werkverzeichnis ablesen, die Übergangsphase zum Papier. Und schon das ist ja relevant, weil die Sachen fallen ja nicht vom Himmel. Also diese Pfade und Weichenstellung im künstlerischen Werk, die entsteht ja während der Arbeit. Das meint Sasa auch mit, man kann es anschauen wie ein Daumenkino. Ja, man kann diese Entwicklung dann auch einfach ablesen.
Ja, das habe ich verstanden. Das fand ich ein spannendes
Ja,
Bild.
ist ein
Also
lustiges Bild, ja.
gibt sofort eine Vorstellung, ja.
Und es ist eine Serviceleistung an die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die sich damit befassen. Genauso wie in Sammlungen, das weiß ich, weil ich darüber reichlich publiziert habe, wie Sammlungen entstehen, ist es in künstlerischen Ateliers so, wie Angela sagt, die Sachen fallen nicht vom Himmel. Manchmal, wenn man einen Text über einen Künstler liest, denkt man sich, die Sachen sind vom Himmel gefallen. Die sind ohne Zusammenhang mit irgendwas. Und aus der Kunstgeschichte werden dann beliebig angebliche Anknüpfungspunkte zitiert von Positionen, mit denen sich der Künstler, die Künstlerin nie in ihrem Leben beschäftigt haben. Das wird dann so aus den Fingern gesaugt, würden meine Kinder sagen, wenn sie Hausaufgaben machen. Und wir haben durch die präzise Dokumentation des Werkes Handwerkszeug geliefert. Natürlich sind von Margareta Sandhofer und von Elisabeth von Samsono auch sehr kluge Texte in diesem Buch schon beigegeben, aber jede, die sich damit in Zukunft beschäftigt, kann auf diese Vorarbeiten zurückgreifen. Und das ist eine gute Serviceleistung, um dieses Werk als Gesamtwerk zu verstehen und zu erfassen, auch über unsere Präsenz hinaus und über unseren eigenen Lebenskreis hinaus. Und das ist einfach eine ordentliche Arbeit, auf die wir stolz sein können. Und sind wir auch.
Und so wie du es beschreibst, klingt es ganz absurd, dass man ein Werkverzeichnis eventuell nur als postmortem entstehendes Werk irgendwie betrachtet. Du hattest das Erstaunen beschrieben, das euch entgegengeschlagen ist, dass ihr euch jetzt schon mit einem Werkverzeichnis befasst. Im Grunde genommen ist es sehr logisch, das jetzt zu tun. Denn nur so kann man es ja auch wahrscheinlich vollständig machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ganz konkret daran gehen, für Leute, die hier zuhören oder auch für mich persönlich. Ich habe jetzt, stelle ich mir mal vor, als Zuhörerin oder auch ich selber natürlich nicht so ein umfangreiches Werk wie Angela. Da sind keine 16.000 oder was du sagtest, Werke, das sind deutlich
1600.
1600, Entschuldigung, ja. Das sind keine 1600 Werke. Also kann ich doch eigentlich anfangen, morgen die Fotos rauszusuchen, beziehungsweise wenn die Sachen noch da sind, Fotos zu machen, Erstellungsjahr, Material, Größe aufzuschreiben, so fertig, nächstes, oder? Was gehört noch dazu?
Naja, der Anfang vor 15 Jahren war natürlich so, dass das Werk damals noch deutlich schmaler war. Sie hat ja in den 10 Jahren viel gearbeitet, in den 15 Jahren viel gearbeitet. Die erste Zeit ist schwer zu rekonstruieren gewesen. Und dann geht es daran, alle Lieferscheine zu checken, wo ist was hingegangen, welche Galerie hat was verkauft. Da mussten alle beteiligten Art Consultants, jeder einzelne Galerist, jede einzelne Galeristin motiviert werden, Informationen herauszurücken. Damit hat man es, also ich fand die Angela als Person nicht chaotisch, auch wenn ihre Selbstsicht da anders ist. Und ich fand auch ihr Atelier nicht chaotisch. Wir haben es allerdings mit dem Chaos von anderen Leuten zu tun gehabt, die Schwierigkeiten hatten, ihre Ausstellung zu rekonstruieren oder die auch innere Hemmnisse hatten, die wollten nicht sagen, an wen sie was verkauft haben. Dann kam natürlich auch raus, dass Galerien an die entlegensten Städte der Welt Unterkommissionen gegeben hatten, dass sie Arbeiten, also sich wirklich weit über den Globus verbreitet hatten. In dem Zusammenhang habe ich dann die neue Idee entwickelt, zu sagen, aha, dieses abstrakte Werk ist ja offenbar in vielen Kulturkreisen mit Anklang. Das habe ich an diesen Unterkommissionen gesehen, wo das überall hingegangen ist. Und dann habe ich gedacht, naja, was die in Unterkommissionen können, das können wir auch direkt. Und wir machen es einfach so, dass in jeder Zeitzone der Welt muss eine Galerie aufgetrieben werden, sodass rund um die Uhr Angela Gleitzer gehandelt werden kann, sodass jeder, der das will, in seiner Region der Welt jemanden hat, der zuständig ist. Und
Was
das
hat das
war,
mit dem Werkverzeichnis zu tun?
naja, das habe ich halt an der Datenerfassung gemerkt, wo die Sammler sitzen, die diese Arbeiten haben. Und dann haben wir mehr verstanden, welche Leute auch Fans von Angela Gleitzer sind. Und deswegen sind wir jetzt ziemlich präsent in Taiwan, in China, in Japan und in Südamerika und an vielen Stellen der Welt. Mittlerweile haben wir auch gelernt, dass in Skandinavien eine große Neigung zu den Arbeiten von Angela besteht, so dass sie gerade eine größere wandernde Museumsausstellung hat. Ja, man
Und
kriegt viel raus.
einmal das und außerdem, was hat das zu tun oder wofür braucht man das Werkverzeichnis? Also wir arbeiten hier mit sehr vielen Galerien zusammen und das ist logistisch gesehen einfach auch, um den Überblick zu behalten, sehr hilfreich. Und wir haben immer die Vorstellung, welche Arbeit wo sich befindet und das geht ohne ein gutes Verzeichnis, ist das unmöglich. Ich finde ja schön, dass du sagst, ich habe kein Chaos am Anfang produziert. Ich finde auch, dass es noch mit 40 gut zu bewältigen war. Allerdings wird in der Kunstwelt viel Chaos produziert und deswegen brauchen wir dieses Ordnungssystem. Das ist einfach um den technischen Aufwand gering zu halten und möglichst viel Zeit zum schönen Arbeiten zu haben, absolut notwendig.
Hast du am Arbeiten oder beim Arbeiten am Werkverzeichnis Werke wiederentdeckt, die du komplett vergessen hattest?
Ich glaube, man kann das so beschreiben, dass wenn man anfängt, wie du es eben gesagt hast, wenn man anfängt, ein Werkverzeichnis zu machen, dann fängt man natürlich erstmal mit den Arbeiten an, die einem als allererstes einfallen, die am offensichtlichsten sind, so wo man sagt, das sind meine wichtigen Arbeiten. Und umso tiefer man dann gräbt, findet man die kleinen Nebensträßchen, hier eine Weiche, da eine Weiche, hier ein kleiner Trampelpfad, so. Und dann entsteht das Gesamte. Und dann ist eben auch die Entscheidung, okay, was gehört denn zum Gesamtbild? Aber es ist natürlich sehr spannend und eben auch ein interessanter Prozess für mich als Künstlerin selber oder für die Künstler selber, diese ganzen einzelnen kleinen Gedanken, Ideen, wie lange hat man sie verfolgt, wie relevant sind die und so weiter. Das alles sich mal zu vergegenwärtigen, um sich selber besser zu verstehen, das ist ein ganz wichtiger Prozess, den ich sehr schätze und den ich jedem Künstler nur empfehlen kann.
Das ist mein Stichwort für die nächste Frage. Wann sollte man anfangen, das eigene Werkverzeichnis zu erstellen, also der Zeitpunkt? Und was ist der beste Weg anzufangen? Habt ihr da Tipps?
Der Zeitpunkt ist sofort und auch nicht morgen und wenn ich Zeit habe und wenn ich diese eine Ausstellung noch geschafft habe, sondern sofort. Jede einzelne Arbeit, die das Atelier verlässt, bekommt eine Nummer und wird dokumentiert mit den Standarddaten, wie du das vorhin auch schon angepriesen hast. Und man verlässt sich nicht auf andere Leute. Das ist wieder das Problem zwischen ernst und wichtig nehmen, dass man nicht dem Irrglauben aufsitzen darf, dass es irgendein Atelierassistent, irgendein Museum, ganz sehr häufig wird gehofft, dass irgendeine Institution sich zuständig fühlt. Das ist alles Käse. Man muss es selber und sofort tun. Und wie man es dann macht, das ist ein bisschen was anderes. Alle Programme sind schlecht, aber sie sind auch gleich schlecht. Deswegen bringt es auch nichts, sich auf eine lange Suchreise zu begeben und es dadurch zu präkrastinieren, sondern wichtig ist, dass man sich jetzt ernst nimmt und nicht irgendwann.
Also kann ich anfangen, mir eine Excel-Liste anzulegen?
Die wäre ja dann ohne Bilder.
Ja, ist das so? Kann man nicht Bilder einfügen? Da weiß ich nicht. Aber so
Also
als.
eine Datenbank ist
Ja.
das Mittel der Wahl und da gibt es alles Mögliche und selbst über Fotos, über ein Fotoprogramm kann man schon viel machen, wenn man sie vernünftig verschlagwortet und vernünftig ablegt irgendwo und zwar auf zwei unterschiedliche Arten. Denn es gibt berühmte Beispiele, die Werkverzeichnisse verloren haben. Durch einen Verlust, also durch einen Hausbrand, durch den Verlust eines Rechners oder da passieren hässliche Sachen da draußen. Und es bringt auch da was, das so oldschool-mäßig manchmal auch auszudrucken, sodass man irgendwo noch eine Kopie hat oder irgendeinen Datenträger an einer anderen Stelle.
Sasa hat gerade geredet davon, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, das posthum dann zu machen. Und Künstler, also sehr beliebt ist ja auch, dass wenn ich dann nicht mehr aufräumen kann, räumt jemand anderes auf. Vorzugsweise sind das die eigenen Kinder, die ganz häufig auch nicht so eine wahnsinnige Lust dazu haben. Beziehungsweise die Kenntnisse, die ich selber als Künstlerin zu jedem einzelnen Werk habe, die habe ich nur ich. Und wenn ich die nicht dokumentiere, dann sind sie halt verloren. Und da kann jemand so nah dran sein, wie er will. Viele Sachen, viele Details und so weiter sind dann halt weg. Und so gesehen hat das Werkverzeichnis auch viel mit Rücksichtnahme zu tun, denn ich sag mal, die Freude an einem künstlerischen Werk ist größer, wenn der Berg, der bewältigt werden muss, nicht unübersichtlich ist. Und das finde ich, ja, das ist auch so ein Gedanke bei der
Also es
Sache.
ist Deutungshoheit natürlich auch. Die Angela sagt, mein Werk ist nicht gegenständlich. Leute gucken sich die Arbeit an und sehen das anders. Dann ist es natürlich schon mal gut, wenn man vorgelegt hat und sich nicht vereinnahmen lässt.
Es gibt so unglaublich viele Gründe dafür. Und ich glaube, dass einfach wenig diskutiert wird, was die Vorteile sind für Künstler. Deswegen sitzen wir ja heute hier auch. Ja.
Ja, es klingt wie so ein trockener Prozess auf den ersten Blick. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch teilweise ganz emotional ist, oder?
Das ist genauso trocken wie Tagebuch schreiben. Ja, das ist überhaupt nicht trocken, sondern das ist im Grunde genommen. Natürlich ist das auch viel, viel Arbeit und so, aber das ist, ich sag mal, ich liebe ja meine Arbeit. Ja, wenn ich das Beschäftigen mit meiner Arbeit als zu trocken empfinde, dann habe ich ja irgendwie ein Problem mit meiner Arbeit. Also, ich habe mich wieder bei dem Prozess des Buches wieder total wieder in ganz viele Arbeiten hineinverliebt sozusagen. Und ich kann, also das ist alles andere als trocken.
Ja, das
Und
glaube ich.
jetzt.
Also ich glaube wirklich, dass es da bestimmt viele, viele emotionale Momente auch gab. Sasa Dubotzka.
Wir sind ja auch verspielt, also betont unvernünftig, unerwachsen, weil das den Horizont erweitert.
Was meinst du damit? Wir
Wir
sind wie.
machen auch ganz verrückte Sachen für ein Bild, also für eine Abbildung einer Arbeit, dann wird erstmal eine Wand neu gestrichen. Oder im Dezember wird Angela Gleitzer zu sehen sein in der Faszination Papierausstellung in der Albertina in Wien. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, eine sehr wichtige Ausstellung, die Albertina als eines der wichtigsten Häuser in der Welt, wenn es um Papier geht. Und dort wird eine monumentale Arbeit von ihr zu sehen sein, die in der Sammlung ist von der Albertina. Und dann habe ich dann natürlich angerufen und gesagt, na ja, wir kommen eine Nacht vorbei, dann wird die Arbeit aufgehängt, dann machen wir Fotos, dass im Katalog schon die Originalaufhängung zu sehen ist und bis ihr morgens wieder aufschließt, haben wir das Ding wieder abgehängt.
Das ist
Und
vielleicht unvernünftig und verspielt, aber auf der anderen Seite höchst professionell.
Die haben natürlich gedacht, wow, jetzt aber hallo. Und das hat dann mit der Sicherheitsfirma nicht so richtig gepasst. Und also von uns aus gesehen war das überhaupt kein Problem. Wir haben es dann ein paar Straßen weiter in einem privaten Unternehmen aufgehängt, als klar war, dass wir für den Katalog nicht die Bilder haben, die der Grafiker will. Habe ich alle Leute angerufen, die ich kenne, die ein Schloss haben oder irgendwas Großes. Und dann ist es bei einem Unternehmen, bei Pavel Packaging aufgehängt worden. Die sind spezialisiert auf das Verpacken von sehr außergewöhnlichen Dingen, also Turbinen oder dem österreichischen Beitrag für die Weltausstellung, also ein Bösendorfer Flügel und ein Lobmeier-Luster. Also sehr unhandliche Dinge so im Ganzen. Und die waren sehr überrascht, als wir da auftauchten mit einem PKW. Und in diesem PKW war die Arbeit drin, die dann über 6 Meter lang ist, wenn sie im Museum hängt. Ja, und dann wurde das ausgepackt und aufgehängt und vernünftig fotografiert. Und dann konnte man schön mit dem Gabelstapler ranfahren und vernünftige Filme und Bilder machen, sodass jeder, der keine Gelegenheit hat, jede die Ausstellung zu sehen, doch genau weiß, worum es da eigentlich sich dreht. Und wenn man so Bock hat auf sein Leben und so Bock hat auf die Arbeit und nicht sagt, oh nee, das ist zu lästig und das Museum soll doch zusehen, wie sie an vernünftige Bilder kommen und die Arbeit würde schon aus sich selber herauswirken, wenn sie denn dann dereinst im Museum hängt, das ist natürlich auch faul und bequem. Und das ist sicherlich eine der inneren Verbindungslinien zwischen uns, dass wir beide genau das Gegenteil von faul und bequem sind.
Ich glaube, auch begeisterungsfähig seid ihr beide. Das gehört dazu.
Ja, wir haben einfach
Ja.
Bock.
Ja, voller Leidenschaft für die Sache. Voller Leidenschaft für die Sache.
Wenn ihr in 10 Jahren das nächste Werkverzeichnis anpackt, gibt es, Angela lacht gleich los, gibt es da Fehler, die ihr vermeiden wollen würdet? Oder wir geben ja eben hier auch Tipps an alle, die zuhören und sich damit auseinandersetzen mit dem Gedanken, Mensch, ich möchte das vielleicht auch mal machen. Gibt es ein paar Punkte, von denen ihr sagt, denk mal von Anfang an daran oder ach, hätten wir mal das von Anfang an da oder daran gedacht?
Also ich hoffe, dass die KI bis dahin so weit ist, dass wir ein Werkverzeichnis veröffentlichen können, bei dem die Texte in allen Sprachen der Welt greifbar sind. Denn die Kunst von Angela Gleitzer ist emotional für fast jeden auf diesem Globus verständlich. Das lehrt die Erfahrung, die wir mit der Arbeit machen. Aber die Gedanken darüber und die Beschreibungen, die erreichen Menschen am besten in ihrer eigenen Sprache. Und das ist mein Traum, dass es gelingt, zu sagen, das ist das Werkverzeichnis, das sind die Arbeiten und die sich drumherum drehenden Gedanken von Dritten und Beschreibungen und die Biografie von der Angela, die ja sehr extensiv auch im Werkverzeichnis veröffentlicht ist. Das war meine ehrenvolle Aufgabe, diesen Teil zu übernehmen. Das wünschte ich, dass es jeder in seiner Sprache lesen kann, jeder sich sofort getroffen fühlt in der Muttersprache. Das würde mir wahnsinnig gut gefallen. Und dass wir da mit Normdaten arbeiten können, sodass, ich weiß nicht, heute wäre es ein QR-Code, den man draufhält. Wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass man einfach nur das Bild fotografiert und man dann die Information bekommt, wo diese Arbeit schon überall ausgestellt war. Wir haben das Werkverzeichnis ist ja ein Prozess, also die Druckversion ist natürlich ein statischer Moment, aber ansonsten ist es ein dynamischer Prozess. Diese Datenbank wird ja jeden Tag angefasst, wenn sich Arbeiten bewegen, wenn Arbeiten verkauft werden. Das wird ja nachgehalten. Und wenn Arbeiten das Atelier verlassen, dann werden die ja neu aufgenommen. Also da ist ja ständig Bewegung in diesem Ding. Das ist ein sehr dynamischer Datensatz, der immer weitergeführt wird.
Den es übrigens auch online gibt und damit immer aktuell. Also zusätzlich zur Printversion haben wir eine Online-Version gemacht und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es immer normaler wird, dass in der Kunstwelt mit dem Werkverzeichnis immer intensiver gearbeitet wird von allen Seiten. Von Künstlerseite, von Galeristenseite, von Sammlerseite, dass es einfach normal ist
Als wir
mit.
jung waren, wurden Ektachrome verschickt. Als wir jung waren, dachte ich bis vor kurzem, wurden Portfolios verschickt. Also so DIN A4-Ordner und da war das Bild von der Künstlerin vorne drauf und dann ein Lebenslauf und dann irgendwie so ein paar Arbeiten, verfügbare Arbeiten oder irgendwas. Aber ich erlebe das, dass Galeristen, die 15 Jahre jünger sind als ich, mir eine E-Mail schreiben. Warum nicht gleich ein Fax? Geht nicht, weil wir natürlich kein Faxgerät mehr haben, aber so von der Idee her, irgendeine eine Schiefertafel, wo drauf steht, ich möge doch bitte den Lebenslauf der Künstlerin schicken. Und dann denke ich, ich schreibe dann immer zurück, ob sie womöglich Internet zu Hause haben, denn unter gleitzer.de sei alles zu haben, was ein Mensch über Angela wissen will. Und da gibt es natürlich einen aktualisierten Lebenslauf und hochauflösende Bilder, sodass man das Portfolio immerzu rund um die Uhr ganz auf der Welt, auf der ganzen Welt haben kann. Ich bin gerne so ein bisschen in der Spitze der Gruppe, wo es ein papierloses Accounting gibt und so. Also wir lochen keine Kassenbelege. Dafür hat der liebe Gott uns Uploads erfinden lassen, ja. Es ist einfach verrückt, wie behäbig und rückschrittlich man an vielen Stellen dieses Marktes ist. Das ist doch bekloppt. Ein Portfolio. Ich habe gedacht, ich fall vor Lachen vom Stuhl.
Ja, es gibt es tatsächlich immer noch, dass man auch bei manchen Stipendienbewerbungen und sowas beides schicken muss. Sowohl die digitale Variante als auch ausgedruckt und zusammengeheftet in Papierform. Ja, das ist
Da
erstaunlich.
sieht man mal, wie wichtig Papier immer noch ist. Man bildet sich ja ein, es gäbe immer weniger Papier. Meine Vorstellung ist, dass es in meinem Büro Papier gibt an der Decke und an der Wand. Und Angela Gleitzer ist genug Papier. Der Rest, Zeitungen, Steuerunterlagen, das geht alles digital und Feierabend.
Da muss ich gerade noch eine Frage anschließen, die ich auch ganz oft im Kopf habe. Angela, wenn du im Alltag irgendwie Papier um dich hast, wenn du eine Einkaufstüte im Supermarkt kriegst aus irgendeinem ungewöhnlichen Papier, nimmst du das bewusster wahr als die meisten? Ist das auch so ein Alltagsgebrauchspapier? Bekommt das mehr Aufmerksamkeit von dir, ja, von dir als von vielen anderen?
Also ich achte bestimmt gerne auf Papier und Papierprodukte, allerdings versuche ich auch im Alltag Papier eher zu vermeiden. Also ich werde auch immer gefragt, ob ich Bücher, also du liest doch bestimmt Bücher nur als, also in Papierform. Stimmt gar nicht. Ich lese wahnsinnig gerne digital, denn das ist einfach auf der Reise nicht so beschwerlich. Und es gibt Dinge, die ich nur in Papier machen möchte und andere Dinge, wo ich sage, Mensch, wie schade, das kann man auch leichter haben. Ich bin aber auch nicht jetzt, also ich arbeite ja auch im allergrößten Teil mit industriell gefertigtem Papier, also maschinell hergestelltem Papier. Ich bin nicht ein jetzt handgeschöpfte papieraffiner Mensch. Ich finde das einen tollen Prozess und auch interessant, aber ich bin jetzt nicht ständig auf der Suche nach Papierprodukten. Auf was ich allerdings, was ich ständig suche, sind interessante Papiere, die für meine Arbeiten neue Aspekte bilden. Also ich versuche zum Beispiel sehr oft für Großprojekte lokale Papiere zu verwenden, von den Orten oder aus der Region, wo die Ausstellungen jeweils stattfinden, weil es einfach auch bedeutet, also erstmal hat man weniger Transportwege und außerdem tun sich immer wieder neue, schöne Papiermöglichkeiten auf, die ich sonst so gar nicht kennenlernen würde. Und da ich gerne groß arbeite, hat das auch damit zu tun, dass ich dann oft mit der Quelle verbunden bin und ich sag mal, Papierformate oder Produkte kriegen kann, die so gar nicht im Handel sind. Also das sind dann eigentlich eher die Sachen, die mich total begeistern.
Ja, spannend. Wir befinden uns quasi auf der Zielgeraden. Habt ihr noch irgendetwas, das ihr Künstlerinnen und Künstlern, die hier zuhören und das Thema anpacken möchten, noch so einen Abschlusstipp, den ihr mitgeben möchtet oder etwas, was wir hier vielleicht noch gar nicht angesprochen haben?
Also ich glaube, was rüberkommt, und das hast du eben auch gesagt, von uns kommt beiden eine große Begeisterung rüber. Und meine Erfahrung ist, wenn ich möchte, dass Dinge passieren oder ich mir wünsche oder Sarah und ich, wir arbeiten ja beide sozusagen an einer Vision mit totaler Begeisterung. Und Dazu gehört aber auch, dass die Künstler wirklich begeistert sind. Dazu gehört, dass man alles reinwirft in den Ring, voller Begeisterung und Enthusiasmus. Ja, und nur dann kann ich erwarten, dass andere auch voller Begeisterung und Enthusiasmus mitmachen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den für Künstler, der einfach alles entscheidend ist. Ja.
Das spricht mir so aus dem Herzen, weil ich verstehe häufig nicht, dass es so negativ gesehen wird, wenn man sich wirklich engagiert, wenn man, keine Ahnung, in Bewerbungen rausschickt ohne Ende oder ich weiß nicht, ein Werkverzeichnis macht, ist ein anderes Beispiel, dass es häufig mit Stirnrunzeln betrachtet wird. Ich sehe das genauso wie du. Wenn ich sowas beobachte, wenn ich sowas sehe und höre, dann denke ich, wow, da ist jemand mit Haut und Haaren dabei und es ist eben nicht nur im Wolkenkuckucksheim sitzen, sondern es ist einfach, es ist so eine große Bandbreite, die man bedienen muss als Künstlerin und Künstler und das tut ihr auf alle Fälle.
Und das ist das, was Sasa eben meinte, noch mit, wir sind verspielt und verrückt. Dazu gehört alles. Man muss zu allem bereit sein. Ja, also, und dann kommen die Dinge ins Laufen. Viele Sachen gehen schief, viele Sachen dauern ewig, aber immer ist irgendwas am sich entwickeln und wachsen und so. Und diese Stimmung von Begeisterung, die muss gepflegt werden. Die müssen wir uns selber pflegen. Ja.
Mega. Das ist so motivierend. Danke dafür.
Also, wir sind eine Begeisterungsgesellschaft, die Angela Gleitzer und ich. Darum geht's. Und natürlich muss Angela Karriere machen, denn sonst verschwindet ihr Werk. 95% der Kunstproduktion von heute ist in 100 Jahren physisch inexistent. Und da wir mitten im Kapitalismus leben, der die besten Produkte hervorbringt, das ist einfach mal so, dass Wettbewerb und Angebot und Nachfrage, das Spiel des Marktes bringt die besten Produkte voran. Und wenn man will, dass das Werk bleibt, dass auch künftige Generationen sich daran erfreuen können, dann muss man Karriere machen. So groß und so weit aufgestellt wie nur irgend möglich. Und dass man keine Karriere macht durch Bitternis und Gier ist auch mittlerweile bekannt. Das geht nur über Begeisterung, über Verstehen, über Bock. Und die Angela hat es eben gesagt, von uns geht es aus. Wir haben immerzu Bock, was zu machen. Was soll passieren? Man kann nicht mehr als Nein sagen. Wenn man jemanden aber nicht fragt, dann kann man, also wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit oft auch die Erfahrung gemacht, dass man jemanden fragt und der sagt nix oder sowas Ähnliches, dann eben wie nein. Na und? Die Frage ist, wie viele Leute man fragt und wie gut die Intuition sich weiterentwickelt über die Jahre, dass man besser weiß, wen man fragt, wann man jemanden fragt und wie man jemanden fragt, so dass es weitergeht. Und neben der Begeisterungsgesellschaft ist in unserer Zusammenarbeit das Wort Fehlerkultur absolut bestimmend. Die Deutschen haben nicht den Ruf, eine besonders effiziente Fehlerkultur zu haben, sondern es geht um Scheitern, es geht um Scham und so weiter und so fort. Ich habe davon gehört. Aber in unserem Leben spielt es überhaupt keine Rolle. Fehler gehören dazu, das ist so. Und der Motor sollte das sein für Entwicklung. Aus Fehlern lernen, das ist der Witz. Wenn man Fehler immer wieder repetiert, verdient man jede Form von Kritik. Aber wenn man aus Fehlern lernt und es noch mal ganz anders versucht, dann geht die Sache weiter. Und das ist doch der Witz an Kunst, dass man Ideen ausprobiert. Kunst ist verkörperte Idee. Und was hier gemacht wird, ist Ideen ausprobieren. Das ist ein Versuchslabor. Nicht nur unsere Zusammenarbeit, sondern Kunst an sich ist ein Versuchslabor. Mal sehen, was passiert. Schlauer werden, Leute erreichen, Ideen entwickeln, sich was trauen, einen Gabelstapler fahren. Ich habe gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Jetzt haben wir das natürlich, das gehört ja zu meinem anwaltlichen Teil dazu. Alles wird ordnungsgemäß verarbeitet. Also es gibt dann natürlich auch einen Gabelstapler-Führerschein und so, dass man das, was man kann, rechtlich auch darf. Dass man in Gebäuden unfassbar riesenhafte Dinge aufhängt, dann braucht es einen Statiker, der das prüft. Die meisten Statiker sind, keine Ahnung, was die im Studium lernen, nicht in der Lage, die Punktlast von diesen Arbeiten auszurechnen. Wir wissen, dass es funktioniert, aber wir brauchen manchmal auch ein Zertifikat dafür, dass alle, die an den Projekten beteiligt sind, verstehen, dass es funktioniert. Das ist das Geheimnis hier und dass ich Jura studiert habe, das war in der Sache ja ziemlich langweilig, aber es ist vom Ergebnis her eben wahnsinnig nützlich, dass wir hier so ein Pool sind von Fähigkeiten und dass wir so eine Sputnik-Eigenschaft haben, so eine Strahle-Eigenschaft, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihr Handwerk auch verstehen oder von denen wir lernen können, um ihr eigenes Handwerk zu verbessern. Also wie ein 3D-Scan von einem Museum zu machen, sodass man in diesem Scan spazieren gehen kann, dass man die Arbeit über die Zeit der Installation hinaus quasi noch erleben kann. Darum geht es uns. Das ist, was wir hier tun.
Das ist ein schöner Pep-Talk zum Schluss gewesen, Motivationstalk für alle, die manches Mal vielleicht ja niedergedrückt sind, auch weil das eine oder andere nicht klappt oder weil man nicht vorankommt. Da muss man es eben auf eine andere Art und Weise nochmal anders anpacken. Du hast von den Neins gesprochen, die man manches Mal kriegt. Dann versucht man es eben weiter. Oder aber man merkt, okay, vielleicht ist da noch eine Stelle, an der ich mich auch noch weiterentwickeln muss. Und dann sagt der andere vielleicht dann doch irgendwann mal ja. Aber das ist genau meine Einstellung auch. Wenn man nicht fragt, dann ist es von Anfang an ein Nein oder der gleiche Effekt wie so ein Nein. Danke dafür. Ich hätte noch mal zwei ganz andere Fragen zum Schluss. Zwei völlig andere Fragen. Angela, ich bin von Haus aus nicht Juristin, ich bin Sprachwissenschaftlerin. Und Gleitzer ist so ungewöhnlich, denn ein C vor einem A wird normalerweise in 99% als K gesprochen. Wo um Himmels Willen kommt dieser Name her, dass ein C vor dem A als C gesprochen wird?
Auf jeden Fall ist es tschechisch und eigentlich ganz einfach. Man darf es nur nicht sehen. Einmal gesehen, holpert's.
So wird es gleicher, ja, aber
Bei
das ist.
Kleitzer ist ja, genau, wenn es ein Z wäre, dann wäre es ganz leicht auszusprechen.
Auf alle Fälle, ja. Aber ein C vor einem A ist fast immer ein K. Fast immer. Und
Auf
an
der
die.
Internetseite gibt es einen Sprachbutton, da kann man sich anhören, wie die Angela ihren Namen selber ausspricht. Ich hatte das Gefühl, das ist eine gute Serviceleistung, aber wir erleben es auf der ganzen Welt, dass dieser Name offenbar viel Material liefert für ausgefallene
Und
Pronunzierungen.
besonders schön, es gibt die lustigsten Umschreibungen für diesen Namen. Die Umschreibung, die der Sasa am besten gefällt, ist die Künstlerin mit der schönen Managerin.
Genau. Manchmal
Das ist die schönste. Über diese Umschreibung freut sich
Genau.
Sasa am meisten.
Ja,
Also man
Leute
kann den
versuchen
Namen
manchmal
auch
den Namen
ganz
zu
anders
vermeiden,
aussprechen.
um sich nicht rauszuhängen. Und das war die schönste Umschreibung aller Zeiten.
Wunderbar. Dann geht
So.
die letzte Frage noch an dich, liebe Sasa. Was bitte ist eine Cowboy-Elfe?
Mein Spitzname seit Kindheit ist Elfe. Und es gab mal ein Fotoshooting, also ich model ja auch unablässig für Fashion, aber auch für Künstler, also für Rosemarie Trockel zum Beispiel oder zuletzt auch für Xenia Hausner. Und es gab ein Shooting, da hatte ich einen Cowboy-Hut auf und dann kam aus meinem Umfeld, dass das eigentlich mir entspricht. Also die Wahrheit ist, mein Golflehrer hat das gesagt, weil ich so ein Django-Golf spiele. Also er hat gesagt, er arbeitet seit 25 Jahren als Golftrainer und hat es noch nie erlebt, dass eine Frau spielt wie ein Mann. Also intuitiv und so Django-mäßig. Und also wie ein Cowboy. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich diese Räume, in denen ich jetzt sitze. Das ist ein Ladengeschäft im ersten Gemeindebezirk von Wien. Und hier war ein Schornsteinfeger und der wollte meine Heizung abnehmen. Und der sagte, was machen Sie hier eigentlich? Also die ganze Bude ist vollgestopft mit Kunst und auch mit dem Klavier und einer Schaukel und so und Tischtennisplatte. Und dann sagte ich ganz streng, ich bin Rechtsanwältin. Und dann guckt er mich so an, so, Und dann sagt er ganz schlau, haben Sie denn einen Stempel? Und hält mir sein Formular hin. Und ich habe einen Stempel, auf dem steht Cowboy-Elfe und da ist mein Gesicht ausgeschnitten. Und seither hat sich das fest eingebürgert, wenn ein Formular auszufüllen ist, dann wird der Cowboy-Elfen-Stempel draufgedrückt.
Super, ich hatte das gefunden auf der Webseite, das musste ich fragen.
Sehr gut.
Ihr Lieben, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Ich glaube, ihr habt Mut gemacht, dieses Projekt mal anzupacken, selber die Ärmel hochzukrempeln. Und Sasa, du hast gesagt, ab dem ersten Werk. Ich glaube, je früher man anfängt, umso weniger Arbeit ist es auch.
Voll.
Total. Ich finde, das gehört ins Kunststudium rein. Damit beginnt das Künstlerleben.
Es macht viel Sinn für mich selbst, für Galerien, für Sammler, für alle eigentlich, ja.
Und fürs eigene Selbstverständnis.
Super spannend, ja.
Wunderbar.
Und was
Na
ich noch
dann.
kurz fragen möchte, was steht an, wo?
Wir haben diese Woche, übermorgen eine gemeinsame Vorstellung des Werkverzeichnisses in einer ausverkauften Lesung in Köln. Dann fahre ich weiter und mache das alleine für den österreichischen Logistikverband, die sich sehr dafür interessieren, wie man einen weltweiten Vertrieb von einem künstlerischen Werk organisiert, das so ein bisschen sperrig daherkommt, wenn man die Bilder sieht. Die Essenz des Vortrages ist, man lässt die Luft ab, dann ist das gar nicht mehr so viel. Dann haben wir bis die Eröffnung in der Albertina ist, Anfang Dezember, da ist ja auch ein aufwendiger Aufbau, haben wir die Präsentation der Zusammenarbeit mit der Glasmanufaktur Lobmeier, denn die werden in Zukunft die Arbeit machen, die früher aus Plastik waren, die werden jetzt aus Glas sein. Erstens, weil wir es uns jetzt leisten können als Bedeutungsgeste und zweitens, weil es halt more sustainable ist als Plastik. Dann haben wir die Art Cologne. Da ist sie natürlich vertreten. Sie ist bei den Paper Positions vertreten mit ganz unterschiedlichen Galerien, die das da jeweils den Zuschlag bekommen haben. Und während der Art Cologne gibt es mehrere VIP-Ereignisse, wo es einen Besuch meiner Sammlung gibt. Es gibt einen Vortrag während der Art Cologne. Also wir haben in den nächsten Wochen haben wir wirklich volles Programm. Und nach der Eröffnung in der Albertina hoffen wir dann auf eine Dezemberpause, also dass die zweite Hälfte des Dezembers ruhiger wird. Das wäre so mein Traum. Denn früher war das so, dass zwischen Mitte Dezember und zwischen Januar Ruhe war für Hintergrundarbeit. Das werden wir mal sehen, ob wir das dieses Jahr schaffen. Das wäre schön.
Ich drücke euch die Daumen.
Ja,
Vielen
no,
Dank.
danke.
Na dann,
Dann
eine
ganz
gute
vielen
Zeit.
lieben Dank. Euch auch. Vielen lieben Dank.
Ja, dir auch. Vielen lieben
Sehr
Dank.
gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auf die Folge.
Tschüss.
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 Ciao.
Das war mein Gespräch mit Angela Gleitzer und Sasa Hanten über Ordnung, Leidenschaft und den Mut, Dinge ernst zu nehmen, bevor es jemand anderes tut. Und bevor ich dir gleich noch ein bisschen was erzähle, kommt hier erstmal eine Nachricht von dem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. So, zum Abschluss jetzt noch mal kurz zu den Inhalten des Gesprächs mit Angela Gleitzer und Sasa Hanten. Was mir besonders hängen geblieben ist, dass ein Werkverzeichnis keine bürokratische Pflicht ist, sondern eigentlich eine Form der Selbstbegegnung und Selbstbegeisterung auch irgendwie. Und dass Begeisterung dann auch ansteckend sein kann. Und dass man mit genügend Neugier sogar auch mal nachts aufsteht, um tolle Fotos zu machen für so ein Megaprojekt. Und dass so etwas eigentlich niemals folgenlos ist. Und das meine ich positiv. Und was mich vermutlich am meisten überrascht hat, auch wenn es eigentlich ganz logisch ist, dass ein Werkverzeichnis nicht nur ein Blick zurück ist, sondern durchaus auch den Blick in die Zukunft öffnet, indem man die Vergangenheit ordnet und einen Weg, den eigenen Weg erkennt, kann man auch sehen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Eigentlich ist das klar, aber daran hatte ich bisher noch nie gedacht. Und ich mochte sehr, wie Angela das beschrieben hat. Und ich fand, man hat ihr das Staunen darüber immer noch angehört. Wenn du also schon länger vorhast, dein eigenes Werkverzeichnis endlich zu beginnen oder vielleicht heute erst auf die Idee überhaupt gekommen bist, vielleicht, vermutlich hat Sasa Hanten ja recht und heute ist genau der richtige Moment. Wer weiß, was alles passiert dadurch? Für die Menschen um dich herum, sei es BegleiterInnen deines Weges, Interessierte in jeglicher Form, Käuferinnen, Käufer, aber vor allem für dich selbst. Wirklich, wirklich spannend. Du erfährst mehr über Angela Gleitzer unter www.gleitzer.de. Das schreibt man Glajcar. Dort ist auf ihrer Webseite tatsächlich auch eine PDF ihres Werkverzeichnisses zum Herunterladen. Schau unter Publikation nach Katalog Raisonné. Mehr über Sasa Hanten findest du unter der Webseite www.sasahantenschmidt mit DT, sasahantenschmidt.com. Über ihre Publikationen, Vorträge und so weiter. Sie hat schon bei mehreren Werkverzeichnissen mitgearbeitet und ist Mitglied im Arbeitskreis Werkverzeichnis und auch dazu mehr auf der Webseite. All diese Links findest du in den Shownotes und noch weitere Links und viele Infos und Fotos vor allem auf der Webseite www.atelier-talk.com. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl unbedingt anderen Künstlerinnen und Künstlern davon oder schick sie jemandem, der genau diesen kleinen Schubs braucht, um in der eigenen Karriere, in der eigenen Entwicklung, auf dem künstlerischen Weg weiterzukommen. Und schenke mir bitte 5 Sterne in deiner Podcast-App. Das ist mein Honorar. Und so eine Bewertung unterstützt mich und macht Lust, immer weiterzumachen. Ich verabschiede mich, lass es dir gut gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Stefanie Hühlmann.